Wir sind heute am Ende unserer Miniserie durch die 10 Gebote. Und warum hat Gott die Gebote gegeben? Warum hat Gott das Gesetz gegeben? Was denkt ihr? Genau. Das ist der Hauptzweck oder ein Hauptzweck von Gottes Geboten, ist unsere Selbstgerechtigkeit zu zerstören. Manche Menschen, die Pharisäer zur Zeit Jesu waren, zum Beispiel solche Menschen, sie haben die Gebote oder das Gesetz Gottes als Treppe gesehen, um sich zu Gott hinzuarbeiten oder um ja, zu Gott hinzukommen. So mit diesem Denken, wenn ich die Gebote halte, dann bin ich gut. Und wenn ich sie sehr gut halte, dann bin ich irgendwann gut genug für Gott. Und dann wird Gott mich annehmen. Und ihr wisst, die Pharisäer waren die Sekte der Juden, die ihr ganzes Leben dafür hingegeben haben, das Gesetz zu halten. Und dann auch viele hunderte kleine Regeln, die sie dazugefügt haben, so als Schutz, damit sie ja nicht in die Nähe von Gesetzesbruch kommen. Heute haben die Pharisäer einen schlechten Ruf, aber damals, das waren die heiligen Männer und die Leute haben sie bewundert. Und manche von denen sind ziemlich selbstgerecht geworden. Denkt an den Apostel Paulus. Der Apostel Paulus hat gesagt, ich habe alle Gebote gehalten. In Philipper 3, Vers 6 hat er das gesagt. Der Gerechtigkeit nach, die im Gesetz ist, hat er gesagt, bin ich untadelig geworden. Niemand kann mir was vormachen oder was vorwerfen. Ich bin untadelig dem Gesetz nach. Und dann hat Jesus in Lukas 18 zu einem Menschen gesprochen, zu einem jungen Leiter in Israel, einem reichen Mann, der ultimative Jappi. Ein Oberster, ein Mitglied des Hohen Rates. In Lukas 18 lesen wir davon. Es fragte ihn ein Oberster und sprach, guter Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Und Jesus sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer Gott. Bist du bereit, mich Gott zu nennen, als Gott zu akzeptieren? Das wollten die Pharisäer nicht anerkennen, dass Jesus Gott ist. Aber er kommt zu ihm und er sagt, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu bekommen? Und Jesus antwortet ihm und sagt, die Gebote weißt du, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst kein falsches Zeugnis ablegen, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Und er hat ihm diese Liste von den Geboten gegeben, die Gebote in Beziehung mit unseren Mitmenschen, die wir hier in den 10 Geboten gelernt haben. Und dann spricht dieser junge Leiter in Israel zu ihm, dieser reiche Mann, dies habe ich alles befolgt von meiner Jugend an. Ich habe die Gebote gehalten. Und das ist erstaunlich, oder? Keiner von uns kann es sagen. Wir haben uns die letzten Wochen überlegt, was Gottes Gebote für uns heute praktisch bedeuten. Und ich hoffe, wir sind uns heute mehr bewusst als vorher, dass wir Gottes Standard nicht eingehalten haben. Dass wir nicht fähig sind, das Gesetz zu halten. Letzte Woche habe ich zu Beginn gefragt, wer ist ein Lügner? Und ungefähr die Hälfte haben sich gemeldet. Hälfte war ehrlich. Aber dann, nachdem wir ein bisschen überlegt haben, wie wir zum Beispiel auf Fragen antworten, wie geht's dir? Oder hat's geschmeckt? Oder sehe ich dick aus? Ich denke, da ist uns bewusst geworden, dass wir alle schon oft gelogen haben. Und hoffentlich hat unser Studium von den 10 Geboten Schritt für Schritt diese letzten Wochen unsere Selbstgerechtigkeit zerstört. Seht ihr, das Gesetz ist wie ein Spiegel. Wir sind Kinder, die im Sandkasten spielen und die uns dreckig machen. Wir wühlen im Dreck, wir machen uns schmutzig und weil wir es alle tun, fällt es uns gar nicht mehr so auf. Es ist irgendwie normal und Den Dreck sehen wir sowieso bei den anderen besser als bei uns selbst, gell? Und vielleicht sind wir schmutzig, das Gesicht schmutzverschmiert und wir können es aber gar nicht sehen. Aber dann hält uns der Papa den Spiegel vor die Nase und du erkennst, oh ja, ich bin schmutzig. Ich brauche ein Bad, ich brauche eine Dusche. Und das ist, was das Gesetz ist. Und es gibt normale Spiegel und dann gibt es diese Vergrößerungsspiegel. Kennt ihr die? Meine Mama hatte so einen, den konnte man so drehen, so einen Kosmetikspiegel. Auf der einen Seite war es normal und auf der anderen Seite vergrößert. Da war der Pickel dann so groß wie eine Walnuss. So, oh, Mann, ich habe ein Problem, echt. Und das 10. Gebot, das letzte Gebot, ist so ein mega vergrößernder Spiegel. Das 10. Gebot unterscheidet sich von den anderen Geboten, dass es ganz klar und offensichtlich das Herz anspricht. Meine Motivation, mein Denken, mein Verlangen, meine Entscheidungen. Und wir wissen natürlich, dass auch die anderen Gebote geistlich zu verstehen sind, weil Jesus uns das gesagt hat. In der Bergpredigt hat er gesagt, wenn du deinen Bruder hast, dann bist du schon ein Mörder in deinem Herzen. Und wenn du lüstern deiner Frau nachguckst, mit der du nicht verheiratet bist, dann bist du schon ein Ehebrecher in deinem Herzen. Aber die Pharisäer haben das nicht verstanden. Die haben das Gesetz nur äußerlich verstanden. Sie haben gesagt, oh, ich war noch nie mit der Frau meines Nächsten im Bett, also ich bin kein Ehebrecher, ich bin okay. Ich habe noch niemanden umgebracht, ich bin okay. Gelogen, vielleicht eine Notlüge, aber das ist ja nicht wirklich eine Lüge. Ich meine, was soll man schon antworten, wenn wer fragt, hat es geschmeckt? Ich meine, so wie wir es auch oft sagen. Aber nur so aus diesem gesetzlichen Verständnis des Gesetzes heraus konnte der Paulus und dieser reiche Oberste sagen, ich habe das Gesetz gehalten. Und jetzt kommen wir zum 10. Gebot und dieses 10. Gebot ist anders. Es nimmt uns diese Gelegenheit, sich auf äußere Gerechtigkeit, Werksgerechtigkeit, Religiosität zu berufen. Dieses 10. Gebot spricht unser Herz an, spricht unsere Habsucht an. Begehren heißt es hier. Das heißt, es spricht von einem Begehren nach etwas, was Gott mir nicht gegeben hat. Oder was Gott mir nicht verheißen hat. Und dieses Begehren ist die Ursache für viele äußere Sünden gegen unseren Nächsten und gegen Gott. Unzufriedenheit. Habsucht ist Unzufriedenheit. Unzufriedenheit mit dem, was Gott mir gegeben hat. Oder mit dem, was er mir nicht gegeben hat, was er mir vorenthalten hat. Und natürlich ist es lieblos meinem Nächsten gegenüber, wenn ich sein Haus begehr oder seine Frau begehr. Also ihr seht schon, da ist ein ganzer Rattenschwanz an Sünde dran, wenn wir Habsucht in unserem Herzen haben. Meine Frage an dich heute Morgen ist, bist du ein zufriedener Mensch? Wenn du nicht Ja sagen kannst, dann bist du sehr wahrscheinlich ein Gesetzesbrecher dieses 10. Gebotes. Ein Habsüchtiger, denn Unzufriedenheit ist die Wurzel der Habsucht. Und so lasst uns lesen, was Gott uns heute sagt. 2. Mose 20, wir lesen heute den Vers 17. Da sagt uns der Herr, du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren. Es ist so deutsch, oder? Boah, ich habe eigentlich alles, was ich brauche, ein schönes Dach über dem Kopf, gutes Haus und eigentlich war ich ganz zufrieden damit. Aber jetzt hat mein Nachbar ein größeres gebaut neben mir. Jetzt sehe ich, was der hat und jetzt begehre ich sein Haus. Plötzlich bin ich nicht mehr zufrieden mit dem, was Gott mir gegeben hat. Ich begehre sein Haus. Und ich wäre neidisch, ich wäre eifersüchtig, ich wäre unzufrieden mit dem, was Gott mir gegeben hat. Und Leute, es gibt eine ganze Werbeindustrie, die ihre ganze Anstrengung, ihre ganze Expertise, Millionen investiert, um dich unzufrieden zu machen, um diese Habsucht, um dieses Begehren in deinem Herzen zu wecken, dich aus der Zufriedenheit rauszuholen. Das ist echt teuflisch. Und allein deswegen ist Fernsehen schon eine geistlich gefährliche Sache. Ich habe gestern einen Bericht gelesen über die Werbeausgaben allgemein von Firmen in Deutschland. Also wie viel Geld investieren Firmen in Deutschland, um Menschen unzufrieden zu machen. Die Daten sind von 2012. Und auf Platz 1 war Procter & Gamble. Die geben im Jahr 492 Millionen nur in Deutschland aus für Werbung. Zweiter Platz Ferrero mit 377 Millionen. Dritter Platz Media Saturn mit 316 Millionen. Das heißt, nur diese drei Firmen geben hier in Deutschland über 1 Milliarde Euro jedes Jahr aus, um dich und mich unzufrieden zu machen. Und ich habe auch gelesen, der teuerste Werbespot, der je produziert wurde, hat 70 Millionen Dollar gekostet. Wurde beim Super Bowl gesendet vor 2 Jahren. Und nur dieser 30 Minuten Werbeblock kostet 5 Millionen US-Dollar alleine. Wisst ihr, was die Super Bowl ist? Das ist das Finale von dem Football in Amerika. 30 Minuten Werbung kosten 5 Millionen. Nur die Sendezeit. Sekunden, ja, na klar, Sekunden. Die Industrie investiert Milliarden. Und wisst ihr, warum sie das tun? Weil es funktioniert. Es macht was mit uns. Sonst würden sie es nicht tun. Es ist es wert, Milliarden zu investieren, um uns unzufrieden zu machen. Und das Problem ist natürlich, dass die Werbung uns belügt, auf mehreren Ebenen. Diese Creme, die dir da angepriesen wird, die macht dich natürlich nicht jünger. Macht dich vor allem ärmer. Und ein paar Falten weniger, das ist auch nicht das, was dich zu einem attraktiveren und beliebteren Menschen macht. Es ist eher, wenn du einen liebevollen, schönen, selbstlosen, freundlichen Charakter hast, wenn du Freude am Herrn hast, das wird dich viel attraktiver machen als diese Antifaltencreme, die dir um viel Geld untergejubelt wird. Der Schnaps ist nicht der Schlüssel zu Spaß und zu guter Gemeinschaft. Wieder diese fröhlich tanzenden Models auf irgendeiner Südseeinsel suggerierend. Das realistischere Bild ist wahrscheinlich der einsame Penner, der kotzt irgendwo im Straßengraben. Das wäre mal eine Werbung. Die Zigaretten werden dir nicht die große Freiheit bringen und das Abenteuer, wie der Cowboy, die Cowboys am Lagerfeuer in der Werbung suggerieren. Nee, es macht dich süchtig. Es macht dich abhängig, es versklavt dich. Das realistische Bild wäre der Lungenkrebspatient an der Beatmungsmaschine. Und die größte Lüge von der Werbung ist natürlich, dass dieses materielle Zeug oder auch eine irdische Beziehung von mir aus, ein irdischer Partner, dass das dich glücklich machen kann. Aber Jesus hat gesagt zu der Frau am Jakobsbrunnen in Johannes 4, wer von diesem Wasser trinkt, wer von diesem irdischen materiellen Wasser trinkt, dem wird wieder dürsten. Materielles Zeug, eine irdische Beziehung kann ich nur kurzfristig befriedigen. Und dann kriegt wieder diese Leere und diese Unzufriedenheit zurück in dein Herz. Wir alle kennen das. Oh, wenn ich nur das Auto hätte, wäre ich glücklich. Oh, und dann bist du, hey, taglang ist es echt geil. Und hey, super, cool, danke für das Auto. Oh, super. Aber wenn ich jetzt noch einen Spoiler hätte, wie der Nachbar, das wäre es wirklich. Und dann bist du wieder unzufrieden und so weiter und so fort. Das ist unsere menschliche Erfahrung. Also wer von diesem Wasser trinken wird, der wird wieder dürsten. Aber Jesus hat gesagt, wer von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, der wird nicht mehr dürsten in Ewigkeit, sondern dieses Wasser wird in ihm zu einer Quelle des Wassers werden, die ins ewige Leben quillt. Wir sind von Gott, für Gott geschaffen worden. Und nur er, nur in der Beziehung mit ihm, das wird unser Herz befriedigen. Nicht, was er uns gibt, sondern er persönlich. Das ist ein Unterschied. Er persönlich. Und ich hoffe, ihr kennt auch diese Erfahrung, wo ihr völlig ausgerichtet seid auf ihn, völlig eingenommen seid von ihm, überwältigt seid von ihm. Das ist der Himmel auf Erden. Und das kannst du nur erfahren, wenn du versöhnt bist mit Gott durch Jesus Christus, wenn du sein ewiges Leben teilst. Lass uns weiterlesen hier im Vers 17. Du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren. Du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten. Nichts falsch daran, deine Ehefrau, deinen Ehemann zu begehren, den Gott dir gegeben hat. Die Sprüche sagen, erfreue dich an der Frau deiner Jugend. Aber ein sündiges Begehren ist, wenn du die Frau oder den Mann begehrst, den Gott dir nicht gegeben hat. Oh, aber sie ist so jung und so schön und so nett. Ja, aber sie ist nicht dein. Weiter im Vers 17. Noch seinen Knecht, noch seine Magd, seinen Computer, den Profi, Akkuschrauber, den Geschirrspüler, die Waschmaschine, die Espressomaschine. Oh, das ist so cool, was er hat. Hey, das macht das Leben so viel einfacher, so viel bequemer. Ja, wenn wir Kleidung haben und zu essen haben, dann wollen wir uns daran genügen lassen, hat der Paulus an Timotheus geschrieben. Dann wollen wir zufrieden sein. Wer von euch hat diese Einstellung? Wer von euch denkt so? Wenn ich zu essen habe und Klamotten habe, dann will ich zufrieden sein damit. Das ist die biblische Einstellung. Nichts falsch dran, wenn Gott dir ein großes Haus gibt. Man tut es wahrscheinlich, damit du Gastfreundschaft üben kannst. Nichts falsch dran, wenn Gott dir ein großes Auto gibt. Ich habe ein großes Auto gerade. Damit ich anderen helfen kann. Nichts falsch dran, wenn Gott dir viel Geld gibt. Das ist ein wunderbares Werkzeug, um Gutes zu tun. Nichts falsch dran, wenn du den Wunsch hast zu heiraten und eine Frau begehrst. Nichts falsch dran, wenn Gott dich dazu berufen hat. Aber falsches, sündiges Begehren ist, wenn du etwas begehrst, das Gott dir nicht gegeben hat oder dir nicht verheißen hat. Und wenn du unzufrieden bist mit dem, was Gott dir gegeben hat, mit deinem Los, dann wirst du neidisch und eifersüchtig. Und jeder von uns darf Gott suchen, seinen Willen suchen. Gott, möchtest du, dass ich ein großes Auto habe? Möchtest du, dass ich das Haus habe? Wir haben vor ein paar Wochen drüber gesprochen. Er ist der Eigentümer von allem. Wir sind nur Verwalter. Wir dürfen uns von ihm führen lassen. Gott, hast du das für mich? Dann heb preis dem Herrn, danke. Darf ich mich dran freuen? Gott, hast du es nicht für mich? Auch preis dem Herrn. Dann will ich zufrieden sein mit dem, was ich habe oder auch nicht habe. Dann brauche ich es nicht. Vers 17 weiter. Weder sein Rind, seinen Traktor, noch seinen Esel, den Mercedes, noch irgendetwas anderes, was deinem Nächsten gehört. Das, was Gott ihm gegeben hat, aber nicht dir. Kannst die Liste für dich weiterführen. Die Xbox, das Skateboard, das Ferienhaus, die Position, den Dienst vielleicht sogar, die Frau, den Mann, Kinder, was immer es ist. Kannst die Liste weiterführen. Schon mal solche begehrenden, habsüchtigen, unzufriedenen Gedanken gehabt? Irgendwer? 3, 4? Ihr Lügner. und bist du ein Gesetzesbrecher geworden. Paulus schreibt uns das im Römerbrief Kapitel 7. Er sagt, dieses innere Gebot, du sollst nicht begehren, das hat mich gekillt, sagt der Paulus. Er war so ein selbstgerechter Pharisäer, der so von seiner religiösen Äußerlichkeit eingenommen war, dass er gar nicht gesehen hat, diese Sünde, die in seinem Herzen ist. Aber dann sagt er, als ich das 10. Gebot gelesen habe, du sollst nicht begehren, da war es aus mit mir. Und da ist ihm bewusst geworden, dass hinter dieser selbstgerechten, selbstherrlichen Pharisäerfassade Unzufriedenheit und Habsucht und Neid und Eifersucht gesteckt hat in seinem Herzen. Und das ist falsch, das passt nicht zu Gott, der so ein freigebiger, großzügiger Geber ist und kein Nehmer. Und Paulus sagt, boah, als ich das gelesen habe, das hat diesen selbstgerechten Pharisäer gekillt. Und dieser selbstgerechte Oberste, der zu Jesus gekommen ist, der gesagt hat, oh, ich habe das Gesetz gehalten. Jesus sagt zu ihm, als aber Jesus dies hörte, sprach er zu ihm, eins fehlt dir noch. Verkauf alles, was du hast und verteile deine Habe, den Erlös an die Armen. Und du wirst einen Schatz in den Himmeln haben und komm, folge mir nach. Und dann lesen wir, als dieser reiche Mann dies hörte, wurde er sehr betrübt, denn er war sehr reich und er ging traurig weg. Einer der traurigsten Verse in der Bibel. Da ging einer traurig weg von Jesus, der Quelle des Lebens, wegen seinem Zeug. Dass er so lieb gehabt hat, dass es ihm so schwer gefallen ist, loszulassen. Mehr geliebt als Jesus? Wir wissen nicht, wie die Geschichte ausgegangen ist, ob er zurückgekommen ist. Aber er muss erst mal knabbern dran. Was, wenn Gott dich fragen würde, alles für ihn wegzugeben? Würdest du ihm nachfolgen? Würdest du es tun? Oder würdest du dich traurig abwenden? Hast du Habsucht im Herzen? Neid, Eifersucht, Unzufriedenheit? Leute, das muss raus. Das muss raus. Das müssen wir als Sünde bekennen. Und es ist keine Bagatellsünde. Wir in unserer wohlhabenden Kultur, wir nehmen das oft so als ja, kein großes Ding. Das ist echt ein Problem, wenn ich Habsucht in meinem Herzen habe. Das ist echt ein Problem. In der Bibel wird es in einem Atemzug genannt mit Raub und Ehebruch und Götzendienst und Kindesmissbrauch. So schlimm ist Habsucht. Unzufriedenheit. 1. Korinther 6, Vers 9. Wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht. Weder Unzüchtige, das sind die, die außerhalb der Ehe Sex praktizieren, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Oh, geht es euch auch so, dass ihr lest, oh Mann, Habsucht in der Liste, das andere ist doch viel schlimmer. Nee, ist es nicht. Gott sagt, sie werden das Reich Gottes nicht erben. Und dann sagt er, und das sind manche von euch gewesen, alle von uns. Aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Wir sollen jetzt anders leben. Wir sind befreit, anders zu leben. Wir sind abgewaschen, anders zu leben. Aber ich möchte, dass ihr das seht heute Morgen, dass Habsucht eine ernste Sünde ist. Es ist so eine Ursünde. Wir haben vor ein paar Wochen darüber gesprochen, Geldliebe, und das ist synonym mit Habsucht, ist eine Wurzel von allen Bösen, sagt uns Gott. Führt dazu, dass wir auch die anderen Gebote brechen, alle wahrscheinlich. Epheser 5, Vers 5, dies sollt ihr wissen und erkennen, dass kein Habsüchtiger oder Unreiner oder nicht kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, er ist ein Götzendiener, ein Erbteil hat in dem Reich Christi und Gottes. Ein Habsüchtiger ist ein Götzendiener, wird uns da gesagt. Weil du dein Zeug oder diese Frau, die Gott dir nicht gegeben hat, was immer wichtiger ist als Gott, weil das dein Denken und dein Herz dominiert. Du bist ein Götzendiener. Du hast das erste Gebot gebrochen. Du sollst keine Götter neben mir haben. Und wir könnten alle Gebote durchgehen. Viele haben aus Habsucht und Materialismus den Sabbattag, den Ruhetag nicht gehalten und das vierte Gebot gebrochen. Und ihr wisst, die Pharisäer und die Schriftgelehrten haben einen Weg gefunden, um das fünfte Gebot nicht zu halten. Du sollst Vater und Mutter ehren, dass sie Vater und Mutter nicht versorgen mussten. Sie haben erfunden, wenn du sagst, Korban, das ist eine Opfergabe für Gott, dann musst du deine Eltern nicht mehr versorgen, dann musst du es nicht deinen Eltern geben. Also aus Habsucht dieses Gebot gebrochen. Habsucht führt zu Mord, zu Ehebruch. Denkt an König David und Bathseba und ihr Mann Uriah im Alten Testament. Dieser Ehebruch und diese Habsucht war eine direkte Konsequenz von Davids Habsucht. Er sah diese Frau und er begehrte sie. Denkt an Judas im Neuen Testament, hat Jesus verraten um Geld wegen. Und wenn es irgendwas gibt in deinem Leben, wenn du einen Preis hast für dein Leben, wo du sagst, wenn ich das haben könnte, diesen Reichtum, diesen Ruhm, diese Frau, diesen Mann, wenn ich das haben könnte, dann wäre ich bereit, Jesus zu verlassen. Dann wäre ich bereit, einen Kompromiss einzugehen. Ich kann dir garantieren, der Teufel wird kommen und wird es auf deinen Tisch legen. Weil dieses Zeug, das zählt überhaupt nichts. Es geht um die Seelen von Menschen. Also wir müssen umgehen, wenn diese Sünde in unserem Herzen ist. Diebstahl, ich meine, ist offensichtlich, ist Habsucht, die Ursache von Diebstahl ist Lügen, Steuererklärung fälschen. Beides haben Achan im Alten Testament getan, im Buch Josua, Ananias und Sapphira im Neuen Testament. Seht ihr, die erste Sünde, die berichtet wird im verheißenen Land und die erste Sünde, die in der Apostelgeschichte in der Gemeinde berichtet wird, war Habsucht. Und natürlich wissen wir auch, dass Jakobus uns sagt, wer nur ein Gebot gebrochen hat, ist am ganzen Gesetz schuldig geworden. Und deswegen sagt uns der Herr in Römer 3, Vers 20, aus Gesetzeswerken, das heißt aus dem Halten der Gebote, wird kein Mensch vor Gott gerechtfertigt. Das ist nicht der Weg, um gerecht gesprochen zu werden vor Gott im Gericht. Das ist kein Weg zu Gott. Das ist nicht der Zweck des Gesetzes. Was ist der Zweck des Gesetzes? Die Trude hat es gesagt. Denn durch das Gesetz kommt die Erkenntnis der Sünde. Das ist der Zweck. Es ist dieser Spiegel, dass ich erkenne, ich bin schmutzig, ich bin Sünder, ich bin ein Gesetzesbrecher. Galater 3 heißt es, das Gesetz ist unser Zuchtmeister. Pädagoge, wenn man es wörtlich übersetzen wollte. Unser Zuchtmeister auf Christus hingeworden, damit wir aus Glauben gerechtfertigt werden. Also wer oder was ist der Weg zu Gott? Jesus. Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus hat dieses perfekte, sündenlose Leben gelebt, das du nicht leben kannst. Und er hat am Kreuz deinen Platz eingenommen und deine Schuld bezahlt und gesühnt und beglichen. Und er ist auferstanden und er bietet dir Vergebung und Versöhnung und ewiges Leben mit Gott an. Ist typisch, gell? Wenn wir über das Evangelium reden, dann fangen die Störfaktoren an. Aber davon lassen wir uns nicht beirren, gell? Hör auf das, was der Geist Gottes dir sagt. Jesus hat deine Schuld bezahlt. Er ist für dich auferstanden, er bietet dir Vergebung, Versöhnung, ewiges Leben mit Gott als Geschenk an. Nicht, weil du gut genug bist, nicht, weil du es verdient hast, sondern weil Jesus es für dich verdient hat. Wie empfangen wir dieses Geschenk? Wie wird es wirksam für dich persönlich? Durch Glauben, durch Anvertrauen. Dass du dein Vertrauen von dir selbst weg, von deiner Selbstgerechtigkeit wegsetzt auf Jesus Christus allein und auf das, was er für dich getan hat. Das Gesetz ist unser Zuchtmeister auf Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt werden. Also Gott züchtigt uns durch das Gesetz. Ich stell mir vor, so einen alten, strammen Lehrer mit dem Rohrstäbchen oder mit dem nassen Lappen in der Hand. Und jedes Mal, wenn ich sündig mache, da und versucht mich zu Jesus zu treiben. So dass ich verzweifelt bin durch dieses Gesetz. Ich bin verzweifelt. Wie Paulus sagt, ich elender Mensch, wer wird mich retten? Ich bin nicht gut genug für Gott. Und dann treibt es mich zu Jesus, damit ich durch das Vertrauen auf ihn gerecht gesprochen werden kann und gerettet werden kann. Und Galaterbrief heißt weiter, nachdem aber der Glaube gekommen ist, das Vertrauen auf Jesus allein, sind wir nicht mehr unter einem Zuchtmeister. Denn ihr seid Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Dann sind wir von dem Internat, von dem Waisenhaus umgezogen in das Haus unseres Papas nach Hause gekommen zu ihm. Wir sind adoptierte Kinder Gottes. Und Gott wohnt in uns durch seinen Heiligen Geist. Und deswegen sind wir nimmer unter dem Gesetz. Wir brauchen Gottes Gebote nimmer, um auf dem rechten Weg zu bleiben. Wir müssen einfach an der Hand des Vaters bleiben. Uns vom Heiligen Geist leiten lassen. So viele vom Geist Gottes geleitet werden, das sind die Kinder Gottes. Und er sagt dir, wie du leben sollst. Er zeigt dir, was richtig ist, was falsch ist, wenn du nur nahe an ihm dran bleibst. Und so im neuen Bund ist die Gesetzlichkeit durch Beziehung ersetzt. Hat Gott dich überführt in den letzten Wochen? Hat Gott dir deinen wahren geistigen Zustand gezeigt? Hast du dich als Sünder erkannt? Hast du dich gesehen in diesem Spiegel des Gesetzes als schmutzig? Das ist Gottes Gnade. Das ist Gottes Wirken in deinem Leben. Und hast du verstanden, dass Jesus dafür bezahlt hat? Hast du verstanden, dass Jesus für deine persönliche Schuld bezahlt hat? Okay, dann ist die Frage, hast du es angenommen? Bist du umgekehrt? Hast du dich bekehrt? Hast du deine Schuld bekannt und dich Jesus anvertraut? Hat Jesus dich und hast du Jesus? Wenn nicht, dann möchte ich Gelegenheit geben. Hey, ich kann niemandem ins Herz schauen. Aber wenn dir bewusst geworden bist, ich bin ein Sünder und ich brauche Jesus und der Heilige Geist an dein Herz geklopft hat und klopft. Wirst du heute die Entscheidung treffen? Wenn du das tun willst, dann heb einfach deine Hand, gib mir ein kurzes Zeichen. Triff eine Entscheidung. Und ich möchte niemanden manipulieren, ich möchte niemanden, aber wenn du Jesus in deinem Leben haben willst, wenn du umkehren willst, dann triff jetzt die Entscheidung, ja, Jesus. Das ist ein Moment der Gnade. Dann kannst du einfach beten und sagen, Jesus, komm in mein Herz. Ich bekenne dir, ich bin ein Sünder. Ich glaube dir, dass du für meine Schuld bezahlt hast. Und ich will nicht mehr länger selbstgerecht leben. Ich will auf dich vertrauen. Ich vertraue mich dir an. Und komm in mein Leben, um mein Herr und mein Retter und der Chef zu sein, mein Leben zu sein. Und wenn du das mit ehrlichem Herzen betest, dann wird er kommen und Wohnung nehmen in dir. Und er wird dich verändern, wie der Samuel erzählt hat. Dich versöhnen mit Gott, dir ein neues Leben schenken. Und für uns alle, auch für uns alle, denen das schon lange klar ist, wir müssen uns immer wieder die Füße waschen lassen von Jesus. 1. Johannes 1, Vers 9 sagt uns, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und dass er uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Also wenn dir bewusst geworden ist heute, ich habe ein habsüchtiges Herz, dann sag's Jesus. Bekennen heißt nur übereinstimmen. Ja. Jesus, das ist Mist, das muss raus aus meinem Herzen. Dieser Neid, diese Habsucht, diese Unzufriedenheit. Ich bekenne dir es als Sünde. Oh, danke, Jesus, dass du dafür bezahlt hast. Und bitte hilf mir. Veränder mich. Das ist der erste Schritt zur Veränderung, zur Heiligung. Wir dürfen keine Scheu davor haben, immer wieder zu bekennen, wenn Gott uns überführt. Hey, das ist Mist, das muss raus. Das ist nicht Unglaube, wenn wir das tun, das ist der Weg in die Freiheit. Ich möchte zum Abschluss ganz kurz drüber sprechen, was du praktisch tun kannst, wenn du Habsucht, wenn du Unzufriedenheit in deinem Herzen entdeckst. Erste, haben wir gerade drüber gesprochen, dass du es bekennst, dass du die Wahrheit darüber sagst, über diesen Impuls in deinem Herzen. Du sagst, hey, das ist Sünde, das ist Mist, das muss raus. Und dann zweitens, dass wir es Jesus im Gebet bringen und dass wir stark sind in der Gnade Gottes, in der Gnade Jesu, die er uns gebracht hat. Hey, Jesus hat dir vergeben dafür. Und Jesus hat Gnade für dich, um dich zu verändern, Gnade für Veränderung in deinem Leben. Wir können uns nicht selbst ändern ohne ihn. Nur er kann unsere Herzen ändern. Ja, wir können Entscheidungen treffen, wir können es zulassen, aber nur er kann mich verändern. Also ich muss mich zu ihm hinwenden. Und du kannst auch für diese Person beten, auf die du gerade neidisch bist oder eifersüchtig bist, und diese Person segnen. Auch das wird dein Herz verändern. Und dann ein dritter Punkt ist geben. Das ist ganz praktisch. Geben killt unsere Habsucht. Das ist das Gegenmittel dagegen. Jesus hat gesagt, wo dein Schatz ist, dort wird dein Herz sein. Wenn du in das Irdische investierst, wird da dein Herz sein. Wenn du ins Reich Gottes investierst, wird da dein Herz sein und bei Gott sein. Und Jesus hat gesagt, geben ist seliger als nehmen. Bist du glücklicher in deiner Seele? Glückseliger heißt es in den alten Übersetzungen. Ich mag das Wort. Glücklich in deiner Seele. Geben ist glücklicher, gesegneter als nehmen. Wenn du ein Geber bist, das wird dir viel mehr Zufriedenheit geben und viel mehr Freude, als wenn du ein Nehmer bist. Wenn du das, was du dir selber wünschst, vielleicht dem anderen schenkst, wirst du mehr Freude haben damit. Probier es mal aus. Und dann vierter Punkt ist danken. Danken. Epheser 5, Vers 20 sagt, alle Zeit dem Gott und Vater im Namen unseres Herrn Jesus Christus Dank für alles. Alle Zeit für alles. Danken ist ein Gegenmittel gegen Unzufriedenheit. Also danke Gott für das, was du hast. Danke Jesus, dass ich Klamotten an meinem Leib haben kann. Ich meine, Gott sei Dank, sonst wie ablenkend wäre das, wenn wir alle nackt hier sitzen würden. Danke Herr, dass ich mit meinem Auto hierher fahren durfte. Danke für meine Familie. Danke für die Freiheit, die wir haben, uns hier zu versammeln. Und vor allem danke für Jesus. Er ist der Wichtigste. Wenn du Jesus hast, dann bist du ein reicher Mensch. Ein sehr reicher Mensch. Wir müssen unseren geistigen Reichtum schätzen. Danke, dass ich Jesus habe. Danke, dass ich ein Kind Gottes sein darf. Danke, dass ich auf dem Weg in den Himmel bin. Danke, dass deine Barmherzigkeit neu ist jeden Morgen. Danke, dass du in mir wohnst. Wow, das müssen wir schätzen lernen, ganz neu. Und Jesus ist dieser Schatz im Acker. Kennt ihr das Gleichnis, erinnert ihr euch dran? Der Schatz im Acker, der es wert ist, alles dafür zu geben, um ihn zu gewinnen. Das ist Jesus. Und wir müssen lernen, uns an ihm genügen zu lassen. Wenn du Jesus hast, dann kannst du zufrieden sein. Paulus sagt in Philipper 4, Vers 11, ich habe gelernt, mich darin zu begnügen, worin ich bin. Ich habe es gelernt. Ob ich viel habe oder wenig habe, ich habe gelernt, zufrieden zu sein in dem, wo ich bin. Also Zufriedenheit kann und muss man lernen. Das kann man einüben. Das ist eine Einstellung, das ist eine Herzenshaltung. Und fünftens, dass wir uns auf geistliche Prioritäten besinnen, eine geistliche Sicht haben. Jesus hat gesagt, sammelt euch Schätze im Himmel und nicht auf der Erde, wo der Wurm es auffrisst und alles Irdische vergeht. Es ist so vergänglich. Sammelt euch Schätze im Himmel, wo es unvergänglich ist. 2. Korinther 4, Vers 8, wir schauen nicht das Sichtbare an, sondern das Unsichtbare, denn das Sichtbare ist zeitlich, das ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. Leute, wir sind nur ein paar Jahre auf der Durchreise hier. Wir können uns nichts mitnehmen. Das ist nicht unser Zuhause hier. Wir werden die nächsten 100.000 Billionen von Jahren bei Gott verbringen in seiner Ewigkeit. Und da wird nicht zählen das Zeug, was du hier gehabt hast. Wisst ihr, Gold, was so wertvoll ist hier, das ist Asphalt im neuen Jerusalem. Das ist gar nichts. Das Wertvolle, das Große ist die Gegenwart Gottes. Das wird das Licht sein und die Herrlichkeit und unser Glück und unsere Zufriedenheit in alle Ewigkeit. Und das Zeug, was du hier gehabt hast oder nicht, das wird keinen Unterschied machen in der Ewigkeit. Aber Jesus sagt, das Gute, was du in seinem Namen getan hast, wahrscheinlich auch mit dem Zeug, was er dir anvertraut hat, das wird in Ewigkeit bleiben. Ewige Belohnungen. Also wir wollen eine geistliche Perspektive bewahren, wir wollen da investieren, wo es wirklich zählt, einen geistlichen Fokus. Und letzter Punkt, wir wollen Christus zentriert leben. Er ist das Größte. Ihn kennen ist ewiges Leben, sagt uns die Schrift. Und unser Leben gehört nicht uns, unser Leben gehört ihm. Es geht in unserem Leben nicht um uns, es geht um ihn. Paulus, letzter Vers, schreibt uns in Philipper 3, Vers 7, wenn ihr mitlesen wollt, Philipperbrief, Kapitel 3, Abvers 7. Er sagt, was auch immer mir Gewinn war, meine Selbstgerechtigkeit, mein Ansehen, mein Ruhm als Pharisäer, mein Wohlstand, was immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Das war, Jesus ist Plus, alles andere ist Minus im Vergleich. Ja, wirklich, ich halte auch alles für Verlust um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Paulus hat alles verloren, so wie der Samuel erzählt hat, war eine ähnliche Kultur, die jüdische Kultur damals. Um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi meines Herrn willen, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte. Dreckwörtlich, aber das schreibt nicht in die Bibel. Deswegen steht ein bisschen ein gnädigeres Wort hier. Aber ich halte es alles wie Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Ihn zu kennen. Brüder, Vers 13, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben, aber eines tue ich, ich vergesse, was da hinten ist, strecke mich aber aus nach dem, was vorne ist und ich jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus, die ewige Herrlichkeit mit ihm. Betrachtet Jesus, der Schreiber des Hebräerbriefs sagt uns es zweimal, betrachtet Jesus, betrachte Jesus, er wird dich erfüllen. Er wird dich befriedigen, unabhängig von Umständen. Er wird dich verändern. Er wird dich fruchtbar machen. Betrachte Jesus. Amen. Lass uns beten. Lieber Vater, wir danken dir für dein Wort. Und Herr, wir haben dieses Skalpell, dieses zweischneidige Schwert gespürt die letzten Wochen, während wir in dein Gesetz geschaut haben, in deine Gebote geschaut haben. Und dein Wort scheidet zwischen dem, was seelisch ist, was menschlich ist und dem, was geistlich ist. Und es ist wirksam, es ist machtvoll. Und Herr, wir halten dir einmal mehr unsere Herzen hin. Ganz besonders unsere Habsucht, ganz konkret. Das, woran du gerade denkst. Halt's ihm hin. Unzufriedenheit, Neid, Eifersucht. Herr, wir bekennen, es ist Sünde, es muss raus aus unserem Leben, es passt nicht zu dir. Aber Jesus, ich danke dir gleichzeitig, dass wir nicht mehr aus Gesetzlichkeit leben, sondern dass wir unter Gnade leben. Und danke, dass du dafür bezahlt hast. Und danke, Herr, dass du dafür Gnade hast, um uns zu ändern, um uns zu formen, um uns dir ähnlich zu machen. So, Herr, operier durch deinen Heiligen Geist, durch dein Wort in unserem Herzen heute. Wir wissen, dass wir ohne dich nichts tun können. Füll uns mit deinem Heiligen Geist. Wirk in unserem Leben. Wir wollen nicht habsüchtige Menschen sein, wir wollen Geber sein, freigebig. Segnende Menschen, nicht nehmende Menschen. Wir wollen dir ähnlich sein. Und wir wissen und erkennen, dass du allein unser Glück bist, Jesus. Nichts anderes kann uns zufrieden machen, nur du. So zieh uns näher zu dir, halt uns nahe bei dir. Geh mit uns durch Schwierigkeiten, Herr, in unserem Leben, in unseren Familien, in unseren Ehen. Herr, wir leben nicht für uns selbst. Ist alles kein Selbstzweck, es ist dazu da, um dir Ehre zu bringen, Herr. Und wir bitten, wir halten dir unsere Beziehungen hin, uns als Gemeinde hin, Herr. Bewahr uns die Einheit, Herr. Es alles soll dir Ehre bringen, Herr, wie wir leben. Oh Herr, füll uns mit deinem Geist, stärke uns dazu, dass wir das Licht und das Salz sein können in dieser finsteren Welt. Und Herr, wir freuen uns auf den Tag, an dem du wiederkommst oder an dem du uns zu dir holst und alle Sünde, alle Tränen, alles abgewischt wird und weggetan ist und allein deine Herrlichkeit, deine Schönheit bleibt. Danach sehnt sich unser Herz. Das ist unsere Zufriedenheit. Lass uns es im Glauben ergreifen und im Vorausschauen darauf leben, Vater. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Und dazu segne euch unser wunderbarer Herr und Gott.